Der Automotive Thüringen e.V. wurde in der Aktuellen Stunde gestern bereits angesprochen. Am Telefon ist jetzt Rico Schmelig, der Geschäftsführer des Vereins. Was kann man sich unter dem Automotive Thüringen e.V. vorstellen?
Wir sind ein Netzwerk, ein Innovationscluster der Automobilindustrie und Automobilzulieferindustrie. Wir haben derzeit 96 Mitgliedsunternehmen bei uns im Netzwerk, die insgesamt 30.000 Beschäftigte haben und einen Gesamtumsatz von 4,4 Milliarden Euro erzielen. Damit sind wir eine sehr wichtige Interessensvertretung, Industrieinteressensvertretung in Thüringen, denn dieser Umsatz hat einen erheblichen Anteil am Gesamtindustrieumsatz in Thüringen. Und wir bilden dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab. Also das heißt, von der Fahrzeugentwicklung bis zum Fahrzeugeinsatz sind unsere Unternehmen unterwegs. Und das betrifft die Zulieferunternehmen selber in den Fertigungsbereichen. Karosserie, Antrieb, Fahrwerk, Interieur und Elektrik, Elektronik. Und geht dann aber weiter bis auch in den Maschinen- und Werkzeugbau, in den Dienstleistungssektor, aber auch den ganzen Forschungsbereich mit den Hochschulen und den Entwicklungsdienstleistern. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Branche, da natürlich in diesem Ganzen, an dieser ganzen Kette auch sehr viele Arbeitsplätze mit dranhängen und wir dafür sorgen wollen, dass diese Arbeitsplätze auch erhalten bleiben und in eine sichere Zukunft gehen.
Ihren Verein gibt es ja nun schon 19 Jahre?
Ja, genau. Der Gründungstag ist der 29. August 2000. Das heißt, wir begehen nächstes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum, 20 Jahre Automotive-Netzwerk. Und das ist schon eine tolle Leistung, dass ein Verein über so eine lange Zeit gewachsen ist und auch stabil geblieben ist. Und durch den Strukturwandel Automobil, der ja derzeit auf die Branche einwirkt, ist so eine Vereins- und Netzwerkarbeit wichtiger denn je geworden.
Wie sieht denn Ihre Netzwerkarbeit im Moment aus? Denn die Thüringer Automobilindustrie steht ja vor einem starken Strukturwandel.
Genau. Unsere Netzwerkarbeit besteht darin, dass wir mindestens einmal pro Monat im Netzwerk zusammenkommen, in der Region, in den Unternehmen, zu ausgewählten Themen, die von den Unternehmen selber gewünscht werden oder die wir aus einer Trendanalyse selber auch mit ins Netzwerk einbringen. Wir haben uns letzten Monat zum Beispiel in Nordhausen getroffen bei Maximator GmbH und haben uns dort mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Wir haben einen Arbeitskreis Wasserstoff gegründet, da wir auch alternative Antriebstechnologien beleuchten wollen und den Unternehmen auch Chancen aufzeigen wollen, mit ihrem aktuellen Produktportfolio möglicherweise auch in neue Produkte hineinzugehen beim Thema Antrieb. Und das sind für uns alles so Beschleuniger in der Netzwerkarbeit, um zu zeigen, es lohnt sich da zusammenzukommen, sich auszutauschen, Wissen und Know-how miteinander zu teilen, um dann zu schauen, okay, gibt es für mich Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Also der Strukturwandel hat natürlich auch viele Risiken, aber er bietet auch Chancen und wir als Netzwerk wollen ganz gezielt Chancenpotenziale aufzeigen. Und dafür sind diese Netzwerktreffen, die mindestens einmal pro Monat stattfinden, auch eine wichtige Plattform.
Was hat denn der Arbeitskreis Wasserstofftechnik ergeben?
Ja, der hat ergeben, dass die Unternehmen, es waren ja über 30 teilnehmende Unternehmen dabei, dass die sich ganz unterschiedlich diesem Thema annähern. Einerseits wird darüber diskutiert, gibt es Chancen oder wo gibt es Chancen bei der Speicherung, Erzeugung und dem Transport von Wasserstoff? Da gibt es Unternehmen, die Know-how haben. Der zweite Teil beschäftigt sich damit, neuen Produktfelder gibt es beim Antrieb mit Brennstoffzellensystemen, wo man also auch speziell sich mit diesen Komponenten für den Antrieb, für den Wasserstoffantrieb beschäftigt. Und der dritte Bereich beschäftigt sich damit, wie man Wasserstoff als Energieträger nutzen kann, um auch seine eigene Produktion ein Stück weit klimaneutraler oder CO2-neutraler zu gestalten. Und aus diesen drei Bereichen nähern sich die Unternehmen dem Thema Wasserstoff an. Das haben wir festgestellt. Und das ist für uns jetzt die Aufgabe zu schauen, wie clustern wir das mit Untergruppen, um diese drei Bedarfe, die es aus der Industrie gibt, noch gezielter zu adressieren. Also das Thema Wasserstoff ist weitaus komplexer und macht nicht nur beim Antrieb halt.
Gefördert wird vom Bund aber die Elektromobilität. Wie stehen denn dazu die Unternehmen?
Ja, also wir betrachten das Thema Elektromobilität also ganzheitlich. Das heißt, auch ein Elektromotor wird durch eine Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff gespeist wird, angetrieben. Das heißt, Elektromobilität ist entweder batterieelektrisch oder basierend auf Wasserstoff mit Brennstoffzelle. Beides treibt einen Elektromotor an. Das heißt, Elektromobilität betrachten wir mit beiden Energieträgern. Insofern muss man genau hinschauen, was genau an dort gefördert wird. Wenn es die Elektromobilität ganzheitlich ist, ja, dann ist es natürlich auch für beide Richtungen sinnvoll. Im Moment wird natürlich sehr stark auf die batterieelektrische Mobilität gesetzt. Da sind viele Förderprogramme auch schon am Laufen. Da ist auch schon viel entwickelt worden, viele Firmen, die sich damit beschäftigen. Aber wir sagen ganz klar, es ist wichtig, technologieoffen zu bleiben und sich mit verschiedenen Technologien zu beschäftigen. Und da zählt der Antrieb mit der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie genauso dazu wie die batterieelektrische Mobilität. Ob und inwieweit sich ein Antrieb in Zukunft durchsetzen wird, das kann man zum heutigen Tage nicht sagen. Wir glauben aber, dass der, ich sag mal, parallel dazu der Verbrennungsmotor nach wie vor einen erheblichen Anteil am Antriebsmix behalten wird.
Schon allein, weil es nicht genügend Ladestationen gibt.
Das ist ja das berühmte Henne-Ei-Problem. Macht man den zweiten Schritt vor dem ersten oder macht man es umgedreht? Was war nun zuerst da? Schafft man erst die Infrastruktur, um dann den Käufern die Unsicherheit zu nehmen, es lohnt sich, ein Auto mit Wasserstoff oder mit Batterie zu kaufen, weil die Infrastruktur da ist? Oder sagt man, wir fördern erst alternative Antriebstechnologien, um klimaneutraler unterwegs zu sein und kümmert sich dann um die Infrastruktur oder macht beides gleichzeitig? Aber das ist eine durchaus politische Frage, da können wir nur reagieren und die Ladeinfrastruktur ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, um auch Antriebsarten auch in die Akzeptanz zu bringen beim Käufer. Am Ende entscheidet ja immer der Kunde und der Konsument, was er sich leisten kann vom Preis her und was er bereit ist auch einzusetzen, wenn es bei dem um das Thema komme ich an, habe ich die richtige Reichweite und eben auch die Infrastruktur, die mich dann ans Ziel bringt. Ja, das ist ja auch am Ende eine psychologische Frage im Sinne des Sicherheitsgefühls fürs Ankommen mit dem eigenen Fahrzeug oder mit der Mobilität, wie man sich mobil eben fortbewegt. Ne?
Wäre da die Wasserstofftechnik zukunftsweisende aus Ihrer Sicht?
Das kann man so nicht sagen. Wasserstoff hat sicherlich den Vorteil von dem Zugang zu Rohstoffen, also die Rohstoffabhängigkeit ist erstmal nicht so stark, wobei man eben sagen muss, auch die Batterieforschung geht ja weiter. Im Moment ist sehr stark der Lithium-Ionen-Akku gefragt, aber auch in der Grundlagenforschung, in der Batterieforschung tut sich eine Menge mit alternativen Batterietechnologien. Und das Ziel ist natürlich, sollte immer sein, möglichst die Rohstoffknappheit gering zu, also dass man nicht so stark auf knappe Rohstoffe angewiesen ist, ist das eine und natürlich auch möglichst Rohstoffe auch aus dem eigenen Land heraus generieren kann für Antriebsarten. Das wäre eine sinnvolle Möglichkeit, aber ob und inwieweit jetzt die Batterie dagegen den Wasserstoff, da kann man jetzt so genau keine Aussage darüber machen. Wasserstoff hat natürlich mit dem Elektrolyseverfahren bietet einen Vorteil, dass Sauerstoff ein Abfallprodukt ist. Und dieser Sauerstoff dann zum Beispiel Kläranlagen oder auch Krankenhäusern also zugänglich gemacht werden kann, die den dann wiederum benutzen, also überschüssiger Sauerstoff, der dann in andere Bereiche mit eingeführt werden kann. Das bietet schon sicherlich durchaus Potenziale, um zu sagen, es lohnt sich auch mit dem Wasserstoff insgesamt zu beschäftigen, weil die Wasserstoffwirtschaft eben auch Chancen bietet, dass man dann die Abfallprodukte eben auch wieder in den Kreislauf bringen kann für andere Bereiche, wo er nützlich ist. Ne?
Sie haben ja die Politik schon angesprochen. Was kann denn Ihrer Meinung nach die Politik tun? Oder hat sie vielleicht schon zu viel getan?
Wir werden ja der Freistaat unterstützt ja die Automobilbranche, wo er kann. Es gibt eine Taskforce Zulieferindustrie, eine Thüringer Allianz Zulieferindustrie, die im Oktober ins Leben gerufen wurde, um auch Hilfestellungen für Unternehmen beim Strukturwandel zu geben. Da wird eine Menge getan. Auch unser Netzwerk wird da sehr gut unterstützt durch den Freistaat Thüringen. Und das sind alles auch gute Leistungen, Angebote, um zu zeigen, man lässt jetzt die Unternehmen und die Wirtschaft nicht im Dunkeln stehen. Für uns wichtige Themen für eine Zukunftsfähigkeit auch von Zulieferunternehmen ist vor dem Hintergrund der Struktur der Zulieferindustrie in Thüringen, dass man so zwei Punkte, und das, da kommt auch unser Netzwerk stark in die Pflicht und auch ist auch eine unserer zentralen Aufgaben, dass wir einerseits sagen, wo liegt der einzigartige Nutzen in den Produkten unserer Zulieferunternehmen, dass man das noch viel mehr auch bekannt macht und Standortmarketing betreibt, um einfach auch den auch außerhalb von Thüringen zu zeigen, es lohnt sich, nach Thüringen zu kommen und mit den Firmen zusammenzuarbeiten. Und der zweite Punkt ist, auch vor dem Hintergrund der Strukturbesonderheit Thüringer Zulieferindustrie, dass man schaut, wo können denn die Unternehmen in Zukunft noch gezielter zusammenarbeiten, um ihr Produktportfolio vielleicht zu Modulen oder Systemen zusammenzuschließen und das dann anzubieten. Also, dass man auch schaut, wenn man in Einzelteilprodukten unterwegs ist, gibt es vielleicht Chancen, mit 2, 3 anderen Unternehmen sich zusammenzuschließen und ein Modul, ein System anzubieten, weil das hätte den Vorteil, dass ein Modul oder ein System dem Risiko der Austauschbarkeit nicht so stark unterlegen ist wie vielleicht das Einzelteil. Und das sind so Punkte, die zwei Linien zu sagen, okay, schließt euch zusammen, guckt, kooperiert miteinander. Das sind so die für uns Wege in die Zukunftsfähigkeit, wo unser Netzwerk sehr aktiv ist. Aber da unterstützt uns der Freistaat schon sehr gut dabei.
Sie haben Hilfestellungen vom Freistaat angesprochen. Welche sind denn das konkret?
Ja, das ist ja in der Diskussion, was man tun kann. Das ist sicherlich das Thema Information. Also, dass man informiert und auch auf Nachfrage von Unternehmen zeigt, wo braucht ihr Hilfe und wo können wir Hilfestellung geben. Aber da muss man immer sagen, das kommt auf den Einzelfall drauf ein. Man kann, jedes Unternehmen hat andere Bedarfe, Informationsbedarfe und natürlich muss man dann immer gucken, wo liegen denn diese konkreten Bedarfe. Und da kann man aber nicht, da muss man den Einzelfall betrachten. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man im Dialog bleibt, dass wir auch weiterhin auch Angebote machen, wo man ins Gespräch kommt, einfach um da immer wieder auch zu zeigen, es gibt Möglichkeiten der Unterstützung. Sei das und diese Informationen, die können ganz vielfältig sein. Das können Trends sein, wie entwickelt sich die Industrie, wo gehen Produkttrends hin. Das können aber auch Informationen sein zu Finanzierungsfragen, wie muss man sich da in Zukunft besser aufstellen. Also das sind ganz unterschiedliche Informationsbedarf, aber das kommt immer auf den Einzelfall drauf an.
Wie sicher sind die Arbeitsplätze in der Thüringer Automobilindustrie?
Es gab im letzten Jahr eine Studie, eine Tiefenanalyse zur Zukunftsfähigkeit der Automobilindustrie, die sich auch mit den Beschäftigungseffekten auseinandergesetzt hat. Man muss jetzt nach den Fertigungsbereichen schauen des Autos. Also wenn Sie die 5 Fertigungsbereiche Antrieb, Fahrwerk, Karosserie, Interieur und Elektrik, Elektronik nehmen, dann ist nicht für jeden Fertigungsbereich eine gleiche Beschäftigungsprognose möglich, weil natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Fertigungsbereich Elektrik, Elektronik nimmt, der Gesamtkostenansatz Elektrik, Elektronik im Automobil wird von 30% auf 50% steigen durch neue Digitalisierungsangebote, Infotainmentangebote, teilautomatisiertes Fahren, kommt der Elektronikanteil, wird wesentlich höher im Auto. Das heißt, da werden Arbeitsplätze in Zukunft auch entstehen, neue Arbeitsplätze. Wenn man den Produktbereich Antrieb anschaut, da ist es natürlich so, dass durch diesen Strukturwandel, durch alternative Antriebsarten, die Frage ist, inwiefern werden noch Teile, Komponenten für Verbrennungsmotoren in Zukunft nachgefragt aufgrund der Stückzahl. Wird es die gleichen Volumen dort noch geben, Verbrennungsmotor, oder wird es abnehmen? Das ist eben schwer zu sagen, wie da in Zukunft diese Entwicklung konkret aussieht. Es gibt Prognosen, die sagen, der Verbrennungsmotor wird ab 2030 wird er weniger Stückzahlen weltweit haben. Aber ob das und inwieweit das kommt, ist schwer zu sagen. Nur wenn man das dann schaut, dass wenn die Stückzahlen runtergehen in den im Antrieb Verbrennungsmotor, dann ist natürlich das Risiko dort am höchsten, dass dort die Arbeitsplätze oder teilweise Arbeitsplätze eben wegfallen. Ja, das heißt, das Risiko ist im Antriebsbereich sehr hoch und in anderen, zum Beispiel im Interieur, ist es auch, da werden auch neue Arbeitsplätze entstehen, weil das ein starkes Wachstumspotenzial hat. Und bei der Karosserie ist es durchaus stabil. Aber das sind, wie gesagt, da gibt es viele, viele Studien und Prognosen. Da sind wir immer vorsichtig zu sagen, weil man es nicht so konkret sagen kann. Das muss dann auch wieder das Einzelfall, was für ein Produkt wird angeboten und ist das auch in alternativen Antriebsarten gefragt. Was auf jeden Fall stattfinden wird, ist, dass der Verbrennungsmotor auch weiter elektrifiziert wird. das sogenannte Hybridisierung, also dass dann zum Beispiel auch kleine Elektromotoren vorgeschaltet werden, um den Anlassprozess klimaneutral vom Motor zu gestalten. Das heißt, eine Elektrifizierung der Komponenten des Verbrennungsmotors, das wird weiterhin stattfinden, bietet aber auch wieder die Chancen, auch sich dort mit neuen Produkten auch zu etablieren am Markt.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte sehr.